Da kennt ihr das, dass man Fragen stellt und eigentlich weiß man schon ganz genau, was man als Antwort haben will. Ich glaube, das kennt jeder. Ich weiß nicht, ob aus dem Grund heraus, wenn man selbst diese Fragen stellt oder wenn man die Fragen gestellt bekommt und eigentlich dann schon, ja, genau weiß, was der andere hören will. Aber, ja, vielleicht kennt ihr es auch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, jeder, der verheiratet ist oder Kinder hat, der kennt die Fragen. Wir stellen die Fragen immer wieder. Wir stellen auch Gott die Fragen. Ja, Gott, warum geht es mir schlecht? Warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Warum sterben so viele Kinder an Hunger? Und so weiter. Und eigentlich, insgeheim, wünschen wir uns meistens die Antwort, dass dann Gott sagt, ja, ich will es halt so, ich bin schuld dran, sorry, aber ist jetzt halt so, aber ich nehme es auf meine Kappe, ist alles meine Schuld. Oder ist es nicht so, dass wir manchmal so denken? Das ist doch die Antwort, die man als Mensch gern hören will. Aber wie ist es, wenn wir kommen mit einer Frage, genau wissen, was wir als Antwort haben möchten und dann die Antwort gar nicht kommt, die wir haben wollen? Manchmal wissen wir vielleicht schon, dass wir die Antwort gar nicht bekommen würden, aber wir probieren es halt trotzdem mal. Was ist das Problem? Ja. Oder manchmal ist auch das Problem, dass wir bei der Antwort gar nicht zuhören und deshalb auch unsere Frage nicht so beantwortet wird, wie wir es gerne hätten. Ja, was ist mit Antworten, die ich bekomme und die ich eigentlich nicht wollte? Und die ich vor allem deshalb nicht wollte, weil ich mit den Konsequenzen nicht leben will. Ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, wie Fragen unsere Realität beeinflussen können. Ich will dafür ja, zwei Begebenheiten heute betrachten, die vor ein paar Jahren mal geschehen sind. Die erste Stelle finden wir in Markus Kapitel 10, die Verse 17 bis 22. Dort lesen wir, als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst deinen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte. Er ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Irgendwie eine ziemlich traurige Geschichte. Da steht der Kerl vor dem Erschaffer der Erde, vor dem Licht der Welt, dem, der alles gemacht hat, alles in der Hand hat und alles geschehen lassen kann, aber er erkennt ihn nicht. Er kann ihn nicht erkennen, weil er so mit seinem Zeug beschäftigt ist. Er ist so mit seinem Besitz beschäftigt, den er hat. Wahrscheinlich auch mit der ganzen Arbeit und den Hobbys, die da drumherum gehören, dass auch das Geschäft läuft, dass das Geld weiterhin groß reinkommt, der Besitz groß bleibt. Nebenher noch ein paar Termine beim Golfspielen, dann wieder auf dem Golfplatz rumhängen und so weiter. Aber er ist so beschäftigt mit seinem Zeug, dass er Jesus nicht wahrnimmt. Wenn man ein bisschen weiterliest, kommt kurz darauf, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dreht sich zu ihnen um und sagt zu ihnen, wie schwer ist es doch für jemand, der viel Besitz hat, ins Himmelreich zu kommen. Ich Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass Jesus hier nicht nur davon redet, wie es ist, ja, viel materielle Güter zu besitzen, sondern dass er in erster Linie von den Menschen spricht, die so sagen, ja, hey Jesus, ich bin selber groß. Ich brauche dich nicht, ich kann das alles alleine, ich packe das alles selber. Guck mal, was ich mir hier für ein Imperium aufgebaut habe. Habe ich dich dafür gebraucht? Habe ich alles alleine hingekriegt, das Geld alles selber erwirtschaftet. Aber irgendwie ist die Stelle trotzdem ein Stück weit eigenartig. Wenn man sich die ersten beiden Verse anguckt. Der junge Mann kommt zu Jesus mit einer sicherlich ernst gemeinten Frage. Sonst würde er sich meiner Meinung nach nicht vor Jesus auf den Boden werfen. Und Jesus hängt sich erstmal daran auf, dass er ihn gut nennt. Ja, wo ist denn das Problem für Jesus? Ist doch nett, wenn da jemand kommt und ihn gut nennt. Da kommt er, ja, zu Jesus, ein reicher, gut angesehener Mann. In Lukas lesen wir, dass er wahrscheinlich zu den Oberen gehört hat. Er ist also ein Mann, der Einfluss hat in der Gesellschaft, zu dem viele aufgesehen haben, den sich mit Sicherheit der eine oder andere auch als Vorbild genommen hat. Und da kommt er mit der existenziellen Frage nach dem ewigen Leben zu Jesus. Das ist doch eigentlich die perfekte Plattform für jeden Evangelisten. Ich glaube, jeder Evangelist heute wird so denken, ja, Jackpot. Kommt einer und fragt, wie er ewiges Leben hat. Den bringe ich direkt in den Himmel. Und Jesus, der schießt sich darauf ein, dass er ihn gut nennt. Da kommt eine Chance, dass er ja, die gute Botschaft, das Evangelium weitergeben kann. Und da wird ausdiskutiert, wie der die Frage stellt. Aber da das Jesus ist und nicht der Evangelist Heinz an der Bushaltestelle, glaube ich, hat es seinen Sinn. Es muss wohl wichtig sein, noch wichtiger sein, als die Antwort auf die Frage nach dem ewigen Leben, dass er das erstmal klarstellt. Ja, wo Jesus einfach sagt, was, du nennst mich gut? Du hast da irgendwas nicht verstanden. Ich glaube, das ist nicht nur das Problem von dem jungen Mann, dass er was nicht verstanden hat, sondern ein Problem von ganz vielen Menschen. Und ich glaube, gerade heute oder speziell heute in unserer Zeit noch viel mehr. Ich glaube, dadurch geht Jesus auf die Weltanschauung von dem Mann ein, die irgendwie nach dem Motto ist so, ja, hey, wenn du was Gutes tust, dann bist du auch gut. Deshalb muss er auch von Jesus gedacht haben, ja, Jesus ist gut. Er heilt Kranke, er hilft den Verlorenen, er tut gute Dinge, er schaut nach jedem. Ich glaube, das ist die Weltanschauung von ganz vielen Menschen hier auf dem Planeten. Ich bin gut, weil ich Gutes tue. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das jetzt gerade in der Zeit vor Weihnachten stark beobachten können. Alle möglichen Werke fragen nochmal an nach irgendwelchen Spenden. Ich hatte neulich ja 3 Briefe auf einmal, wo extra überall noch ein Spendenformular drin ist im Briefkasten. Ja, die Spendeneingänge vor Weihnachten sind deutlich höher als das ganze Jahr über. Wenn man mal den Spendenverlauf von irgendwelchen Werken anguckt, die Linie geht meistens so ein bisschen und dann am Ende nochmal steil nach oben. Ja, nochmal schnell was Gutes tun und gut dazustehen. Aber dass ihr mich nicht falsch versteht, ich glaube, dass die Menschen auch Gutes tun können. Dass Menschen auch von Natur aus Gutes tun können. Jeder ist in der Lage, etwas Gutes zu tun. Aber das heißt noch lange nicht, dass man gut ist, nur wenn man was Gutes tut. Jesus macht dem Mann hier klar. Pass mal auf. Wenn du von gut redest, gut ist nur Gott. Und er ist auch derjenige, der dich gut machen kann. Aber nicht aufgrund dessen, was du tust, sondern aufgrund dessen, wer er ist und was er tut. Und weil Jesus da so direkt gleich interveniert, bin ich der Meinung, das ist ein wichtiger Punkt, wo man nicht einfach drüber weglesen kann. Ja, okay, der diskutiert hier nochmal über gut, aber jetzt kommen wir zum Punkt ewigen Leben. Nee, es kommt direkt gleich, Jesus greift da gleich das auf, weil es ihm wichtig ist. Gott ist gut. Wir Menschen sind zwar in der Lage, Gutes zu tun, was uns aber nicht gut macht. Und das ist was wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen müssen. Auch in unserem Leben als Christ kommen wir immer wieder in dieses Denken rein. Ja, ich bin gut, wenn ich was Gutes mache. Ich stehe gut da, wenn ich was Gutes tue. Wenn wir Gutes tun, werden wir gut, denn wer Gutes tut, der ist gut. Sprich, mit meinem guten Tun verdiene ich was für mein Leben nach dem Tod. Und ich glaube, mit der Frage kam auch der Mann zu Jesus. Jesus, was muss ich Gutes tun, dass ich ewiges Leben kriege? Und wir leben in einer Welt, in der dieses Denken weit verbreitet ist. Aber Jesus sagte ja, wenn du denkst, dass du gut bist, dann brauchst du auch keinen Gott. Weil die Schlussfolgerung wäre, du kannst sie ja selber gut machen. Du willst von mir eigentlich gerade nur wissen, wie. Wenn du glaubst, dass du gut bist, weil du gute Dinge tust, dann brauchst du keinen Retter. Die Folge daraus wäre aber, ja, dass wir uns die Adventszeit und Weihnachten, also jetzt nicht den Kommerz und so weiter, sondern die wahre Bedeutung von Weihnachten sparen könnten, weil der Retter überflüssig ist. Wir können uns ja selber gut machen, indem wir Gutes tun. Und da ist nur noch die Frage, ja, will ich Gutes tun oder lasse ich es bleiben? Ich bin mir sicher, wenn der junge Mann jetzt Jesus gut zugehört hätte, seine Realität hätte sich grundlegend verändern können. Denn jetzt fängt Jesus an, ihm das Ganze nochmal zu verdeutlichen. Er geht darauf ein, dass das gute Tun nicht reicht. Jesus geht weiter und sagt zu ihm, du kennst doch die Gebote, oder? Hier ist die Rede von den 10 Geboten. Plus wahrscheinlich noch die vielen anderen Gesetze, die Moses so aufgeschrieben hat, aber in erster Linie die 10 Gebote, die die Juden am Berg Gottes durch Mose von Gott direkt erhalten haben. Gott hat seinem Volk damals das System der 10 Gebote gegeben, damit die Menschen einen Maßstab haben, dass sie eine Chance haben, ihm nahe zu kommen, nachdem Adam im Garten Eden damals ja alles verbockt hat. Aber die Juden, die beißen sich an den 10 Geboten die Zähne aus. Es ist unmöglich, sie einzuhalten. Bis Gott dann sagt, ja gut, dann ich gebe das Beste, was ich habe, ich gebe meinen Sohn. Aber Jesus sagt zu ihm, du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, sollst die Ehe nicht brechen, sollst nicht stehlen, keine falschen Aussagen machen, niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Sind das die 10 Gebote? Aber wer zählen kann, wird feststellen, das sind keine 10. Das sind die zweiten 5 und dann am Schluss noch das 4. Jesus, er nennt hier zum einen nicht alle Gebote und dann nennt er sie noch in der falschen Reihenfolge. Ja, warum macht Jesus das? Das ist normalerweise was, ja. Mit 10 Geboten hat man damals nicht rumgealbert. Was ausgelassen, die Reihenfolge verändert, sondern die waren so fest. Und dann kommt er und Jesus nennt die Gebote, wo er überall selber was machen kann. Mehr oder weniger so die einfachen Gebote, wo er dann steckt, ja, du sollst nicht töten. Klar, check, kein Ding. Ich habe es nicht nötig, dass ich jemanden umbringe. Warum lässt er also deshalb einen Teil weg? Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, es fehlen alle die Gebote, die mit Gott zu tun haben. Es sind nur die Gebote hier aufgeführt, die für das zwischenmenschliche Leben wichtig sind. Die, bei denen es darum geht, ja, was ich Gutes tun kann, den anderen. Und alles, wo Gott drin vorkommt, fehlt. Ich glaube, der Mann ist da ziemlich schnell, wenn er mitgedacht hat, auch drauf gekommen, dass da was fehlt. Wenn er sowieso zu den Oberen im Volk gehört hat, kann der die 10 Gebote auswendig. Jesus hat ihm mit Sicherheit versucht klarzumachen, hey, das alles, kein Problem bei dir. Aber wie sieht's aus? Gott fehlt. Ich bin's, der dir fehlt. Ich bin das, was du alleine nicht hinkriegst. Ich fehl dir. In der Bergpredigt, da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, das Gesetz auszulöschen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Ich habe das Gesetz gemacht. Ich bin das Gesetz. Ich bin das, was man braucht, um das Gesetz zu erfüllen. Ich bin all das, was du nicht tun kannst. Aber ich glaube, er hat gar nicht richtig zugehört, der Mann. Vers 20 lesen wir dann, Meister, erwiderte der Mann, all die Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Also wenn ich jetzt in der Situation Jesus gewesen wäre, ich hätte ihn mal direkt zur Rede gestellt. Tja, wer sich's erlauben kann, hier mir mitten ins Gesicht zu lügen, als ob er immer seine Eltern geehrt hätte, als ob er nie neidisch gewesen wäre auf irgendwas, was jemand anderes hatte, als ob er noch nie gelogen hätte. Vielleicht ist es gut, dass ich nicht Jesus war in der Situation. Aber ich glaube, das ist so ein typisch menschliches Denken. Wir hätten wahrscheinlich alle erstmal so gedacht, hey, du lügst mir hier direkt ins Gesicht. Aber Jesus geht her, sah ihn voller Liebe an und sagt zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Hey, Jesus wird direkt angelogen und schaut ihn dann voller Liebe an. Womit wir uns in der Regel ziemlich schwer tun eher. Ja, warum heißen die 10 Gebote 10 Gebote? Wahrscheinlich, weil es 10 sind. Jesus nennt die 2. 5 und das 4. Auch wenn du jetzt jahrelang Nachhilfe in Mathe hattest oder so, aber ich glaube, da merkt man schon, sind 6 und Jesus sagt, ja, eins fehlt dir noch. Verkauf dein Zeug, gib's den Armen, du kriegst deinen Schatz im Himmel und folg mir nach. Jesus will den Kerl hier wachrütteln. Er will ihm klar machen, komm raus aus deinem Denken. Komm raus aus deinem Gefangensein, deinem ganzen Zeug, aus deiner Arbeit, aus deinen Hobbys. Wenn er mitgedacht hat, hat er schon gemerkt, ja, 5 und 1, 6 und jetzt 1 noch 7. Und vorher redet Jesus von den Geboten, was eigentlich 10 sind. Irgendwo, ich muss mal mitdenken, irgendwo habe ich nicht aufgepasst. Es gibt auch immer wieder Ausleger, die den Vers dann nehmen, sagen, ah, im Endeffekt geht es nur um den Schatz im Himmel. Lassen wir alles hier, verkaufen alles, leben am Existenzminimum, geben alles den Armen. Aber ein paar Verse später sagt Petrus zu Jesus, hey Jesus, genau das haben wir gemacht. Wir haben alles liegen gelassen, um dir nachzufolgen. Und Jesus sagt, dass niemand alles um seinetwillen und des Evangeliums willen verlassen hat und nicht zurückbekommt, Häuser, Äcker, Freunde, Familie, in dieser Zeit und auch im nächsten Leben. Jesus sagt zu Petrus, Petrus, vertrau mir. Ich werde nachgucken, dass du alles hast, was du brauchst. Das heißt nicht, dass man zwingend ein tolles Leben in Saus und Braus hat und Güter in Massen. Wenn man so das Leben von Petrus anguckt, ich glaube, es war nicht das einfachste Leben und ich will nicht unbedingt mit Petrus tauschen. Aber er soll einfach Jesus vertrauen. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, was Jesus hier zu dem Mann sagt. Komm, lass dein ganzes Zeug an, dass du dich krallst, verkauf dein Zeug und vertrau mir. Verkauf alles, folg mir nach. Nachfolge heißt eigentlich nichts anderes wie ja, dem Vertrauen, dem ich hinterhergehe. Halt dich an mich, ich verlasse dich nicht. Aber wir Menschen, wir haben lieber eine Liste mit 6 Dingen, 10 Dingen, 100 Dingen, die wir tun sollen, anstatt Jesus zu nehmen. Wir stehen viel lieber da und sagen, ja, gib mir eine Liste, was ich alles machen soll, ich mach's, kein Problem. So kommt der Mann auch her, ja, Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? In der Hoffnung, komm, gib mir eine Liste, was mir noch fehlt, mach ich kurz. Aber in Vers 22 lesen wir, der Mann war tief betroffen, als er das hörte. Er ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Er kann nicht abgeben, er kann nicht vertrauen. Er verlässt sich lieber auf das, was er da hat. Er kann Jesus nicht erkennen. Er will wissen, was er tun kann, denn er braucht keinen Retter. Weil er gar nicht wahrnimmt, dass er nichts tun kann. Müsste eigentlich nur vertrauen. Wir könnten jetzt anfangen, in die Tiefe zu gehen und noch zu überlegen, ja, wie man mit Reichtum umgeht und so, aber das ist jetzt heute Morgen nicht dran. Ich möchte noch eine zweite Geschichte schauen. Die lesen wir im Lukas-Evangelium im 1. Kapitel. Ab Vers 26. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch nicht verheiratet. Gab er zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Das ist wahrscheinlich einer der Berichte aus der Bibel, die wir schon so oft gehört und gelesen haben, wie kaum eine andere. Einmal im Jahr mindestens. Ja, am Anfang habe ich erwähnt, dass wir oft Fragen stellen und genau wissen, was wir für eine Antwort haben wollen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Maria ähnlich ging, als sie den Engel dann gefragt hat, ja, hä, wie soll das funktionieren? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Dass ich, ja, insgeheim gewünscht hat, dass der Engel dann sagt, oh Mist, wusste ich nicht. Warte, ich kläre das nochmal ab. Geht, kommt 5 Minuten später wieder. Also Maria, vergiss, dass ich da war. Hab mich im Haus geirrt. Vielleicht solltest du mal die Hausnummer ein bisschen deutlicher schreiben. Aber die Antwort, die kam nicht. Der Engel sprach davon, dass der Heilige Geist alles regeln wird. Dass bei Gott nichts unmöglich ist. Dass er alles machen kann. Maria sagt hinterher einfach nur so, ja, okay, machen wir so. Ich bin die Dienerin, was du gesagt hast, das soll passieren. Ich frage mich mal, ob das nicht einfach, ja, so jugendlicher Leichtsinn war. Maria als pubertierendes Mädchen trifft eine Entscheidung oder akzeptiert das, was ihr gesagt wurde, ohne groß über die Konsequenzen nachzudenken, was es eigentlich heißt. Ja, der Engel sagt es. Und okay, wird schon passen. Denn in ungefähr jeder Geschichte, die mir eingefallen ist, also ich habe jetzt nicht alle nachgeguckt, aber so ziemlich die meisten, die mir eingefallen ist, wenn Gott kam oder ein Engel kam zu den Menschen und ihnen Auftrag gegeben hat, wurde immer erst diskutiert. Ja, aber ich kann nicht reden. Aber Gott, ich kann das nicht. Aber Gott, ich will da nicht. Aber Gott, draußen regnet es oder sonst irgendwas. Es war immer irgendeine Ausrede, wo die Menschen erstmal gekommen sind. Ja, hey, hast du das überhaupt fertig gedacht, Gott? Man hat immer erst versucht, Gott klarzumachen, dass die Idee doch eigentlich doof ist, die er hat. Hinterher hat es dann schon jeder gemacht. Manche haben ein bisschen länger gebraucht, mussten erst noch im Fisch übernachten. Aber es hat jeder getan. Und Maria, die stellt eine Frage, sagt dann, okay, gut, machen wir so. Im Endeffekt hat der Engel gar nichts anderes gemacht wie Jesus bei dem Jüngling. Er hat einfach nur gesagt, ja, Maria, Gott ist derjenige, der gut ist. Er ist derjenige, der den Plan gemacht hat. Er will dich als Teil des Plans haben. Vertraue ihm einfach. Jesus hat dem Jüngling mit den Gesetzen ihm klar gemacht, hey, um gut zu machen, das ist alles Gottes Plan, das macht alles Gott, vertraue mir einfach. Sie wusste wahrscheinlich gar nicht, was alles auf sie zukommt. Das ist auch nach und nach erst erfasst. Zum Beispiel bei der Beschneidung Jesu im Tempel. Das Simeon, und der sagt dann zu ihr in Lukas 2, Abvers 34, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihn zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Na, ich glaube, das war nicht unbedingt so ein einfacher Sohn für Maria. Sie musste wahrscheinlich als Mutter sehr viel leiden. Aber sie hat sich darauf eingelassen in dem Vertrauen auf Gott. Auch später die Jünger. Wir haben einfach alles liegen gelassen und sind Jesus nachgefolgt, im Vertrauen, dass er sich um sie kümmern wird. Sie haben ihre Arbeit, ihre Fischernetze, sie haben es einfach liegen lassen und sind weggelaufen. Und dann dieser Jüngling. Der meiner Meinung nach, ja, uns Menschen heutzutage am ähnlichsten ist. Wenn wir unsere Welt so anschauen, der könnte auch heute ganz gut da draußen irgendwo leben. Wenn wir uns auch mit der Welt vergleichen, zählen auch wir zu den Reichsten. Und sind der Meinung auch so oft, ja, was wir alles selber können, warum sollen wir vertrauen? Wir vertrauen auf das, was wir erreichen können. Ich glaube, wir sind heutzutage extrem gefährdet, dass wir auch immer alles selber machen wollen. Selber planen, unsere Realität selber beeinflussen. Dass wir selten so sind wie Maria oder wie die Jünger, wo einfach sagen, ja, ich vertraue dir, Gott. Ich wünsche mir, dass du einfach sagen kannst, ja, Jesus, ich vertraue dir. Mach du mich gut, weil du gut bist. Befreie mich von meinem Denken, dass ich durch gutes Tun gut werden kann. Sondern hilf mir, Gutes zu tun, weil du mich gut gemacht hast. Und ich mich dadurch in einer anderen Realität wiederfinde.